Ja, guten Tag. Ich möchte heute die Beweise zum Zusammenhang von deterministischen und alternierenden Komplexitätsklassen führen. Wir haben da eigentlich vier Sätze formuliert, die die Übersetzung von Komplexitätsklassen angeben. Der erste Satz betraf die Aussage, dass für S n größer n S Platz konstruierbar gilt n Space S ist in alternierender Zeit S Quadrat. Natürlich dann auch B-Space S, das ist in diesem Zusammenhang vor allem interessiert. Ja? Der Beweis beruht letztlich auf einer ähnlichen Idee wie der Beweis des Satzes von Savage. Ja? Also wir haben die Situation, L wird von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine mit Platz Sn entschieden. Das ist die Situation und das heißt, wir müssten jetzt zeigen, dass das gleiche Problem dann auch von einer alternierten Turing-Maschine in Zeit S Quadrat geht. Wir wissen ja, es geht mit deterministischem Platz S Quadrat. Ja, das ist die Idee im Beweis des Satzes von Savage, dass man das Erreichbarkeitsproblem auf dem Konfigurationsgraphen dieser Turing-Maschine löst. Ja, und das macht man hier eben auch, also seit Konf Sn die Menge der Konfigurationen von M, die eben Platz kleiner gleich Sn verbrauchen. Und ja, wir wollen jetzt wieder ein Algorithmus für ein geeignetes Erreichbarkeitsproblem lösen. Also wir haben einen Algorithmus, der entscheiden soll, ob M C2 ist erreichbar von C1 aus in höchstens 2 hoch t Schritten. Das ist das Problem, das wir ja auch im Beweis des Satzes von Savage betrachtet haben. Wenn wir dieses Problem gut lösen können, können wir natürlich das Problem gut lösen, ob von der Input-Konfiguration eine akzeptierende Konfiguration in 2 hoch O von S entsprechend erreichbar ist. Das reicht ja, um zu entscheiden, ob es überhaupt erreichbar ist. Ja? So, jetzt wollen wir das aber eben alternierend machen. Ja? So, also wir wollen das jetzt eben nicht als eine deterministische S-Quadrat-Platz-beschränkte Prozedur, sondern als eine alternierende S-Quadrat-Zeit-beschränkte Prozedur betrachten. Ja? Also Input ist eben dieses Triple C1, C2 und T. Wir haben natürlich wieder den Fall zu betrachten, dass T gleich 0 ist. Ja. Folgendes. Ja. Also wir prüfen, ob die beiden Konfigurationen gleich sind oder eine Nachfolgekonfiguration der anderen. Ja. Wenn das der Fall ist, akzeptieren wir, andernfalls verwerfen wir. Ja, das Ganze dann natürlich aufhören. Ja. Wenn t größer 0 ist, ja, was ist die Idee im Satz von Savage? Dass man dann eben eine mittlere Konfiguration rät und entscheidet, ob diese mittlere Konfiguration in 2 hoch t minus 1 Schritten von c1 aus erreichbar ist und von dieser mittleren Konfiguration die zweite in 2 hoch t minus 1 Schritten erreichbar ist, und damit haben wir diese 2 hoch t Schritte aufgespalten in zwei Teile. Ja, können so ja, das lösen. Die Idee dabei ist natürlich die, dass wenn man, also vielleicht, dieses Raten ist ein existenzieller Schritt. Ja? Wir erraten einfach eine geeignete Konfiguration, die da in der Mitte stehen soll. Ja, also wir haben hier C1, hier C2, und da wird jetzt eine Mitte erraten, und hier muss natürlich das Erreichbarkeitsproblem jeweils für 2 hoch t minus 1 Schritte gelöst werden. Wieso hat das beim Satz von Savage funktioniert? Es hat deshalb funktioniert, weil man ja im Speicher die Konfiguration C behalten muss und dann aber alles, was man an Speicherplatz hier, also an Arbeitsspeicher verwendet hat, wieder verwenden kann, wenn man hier, also braucht nicht den doppelten Speicherplatz, sondern man braucht nur das Maximum des Speicherverbrauchs für die beiden Teilaufgaben, ja? Weil hier nur diese Mittelkonfiguration interessiert und die Antwort ja oder nein. So, wir haben hier aber jetzt nicht mehr mit Platz, sondern wir haben es mit Zeit zu tun. Ja? Und natürlich ist Zeit nicht eine Ressource, die wiederverwendet werden kann. Ja? Aber ein alternierender Algorithmus kann sie eben parallel verwenden. Ja? Es muss ja so sein, dass für beide Teilaufgaben die Antwort ja sein muss. Ja? Das heißt, wir können jetzt als universellen Schritt auffassen. Ja? Der universelle Spieler sagt, das eine glaube ich nicht. Ja? Also es mag zwar sein, dass du hier in 2 hoch 10 minus 1 Schritten hinkommst, aber ich glaube das nicht, dann wählt er eben dies aus. Ja? Also wir haben einen universellen Schritt. Ja, man wählt D1, D2 ist entweder gleich C1, C oder D1, D2 ist gleich C, C2. Ja, also eine der beiden erreicht das gerade. Und dann ruft man die Prozedur Reach wieder auf, jetzt mit D1 und D2 und natürlich mit dem reduzierten T, T minus 1. Ja. So. Also, das ist die alternierende Prozedur. Wir haben hier, also das ist. Das ist die typische Art, wie man alternierende Algorithmen eben so informell beschreibt. Ja? Also viele Schritte sind natürlich tatsächlich deterministisch. Ja? Nicht-Determinismus kommt nur hier rein. Ja? Und hier ist es eben existenzieller und hier ist es universeller Nicht-Determinismus. Sie sehen auch, dass die Anzahl der Wechsel zwischen existenziellen und universellen Schritt von diesem T abhängt. Ja, jedes Mal, wenn wir das T reduzieren, haben wir eben beides. Ja. Das heißt, es ist nicht von vornherein beschränkt, sondern hängt von dem Input ab. Ja. Also das heißt, bei großen T werden viele solche Alternationen gemacht, was den Algorithmus eben kompliziert macht. Ja. Also das ist aufwendig macht, wenn man ihn deterministisch simulieren will. Und es sollte jetzt klar sein, hoffe ich, dass der Algorithmus korrekt ist. Ja, was bedeutet es, der Algorithmus ist korrekt? Es bedeutet, dass wenn es tatsächlich so ist, dass C2 von T1 aus in 2 hoch T Schritten erreichbar ist,
dass dann der existenzielle Spieler eine Gewinnstrategie hat, ja, sodass es immer zu akzeptieren führen, was auch immer der universelle Spieler tut. Ja? So, aber das sollte ja klar sein, ja, hoffe ich. Denn wenn es tatsächlich, also in diesem Fall ist es sowieso unproblematisch, aber wenn wir in diesem Fall sind, ja, dann, wenn es tatsächlich so ist, dass wir C2 von C1 aus erreichen können, dann kann natürlich der existenzielle Spieler erfolgreich eine mittlere Konfiguration wählen, sodass die beiden Teilfragen mit Ja beantwortet werden müssen. Ja, beide Erreichbarkeitsprobleme sind dann wahr. Ja? Das heißt, es ist unabhängig davon, was der universelle Spieler tun. Es wird immer, also ob er jetzt diese Frage und diese Frage wählt, die Antwort wird immer Ja sein. Und per Induktion nehmen wir ja an, dass die Prozedur die richtige Antwort für kleinere T's gibt. Ja? Umgekehrt, wenn das Erreichbarkeitsproblem eben nicht lösbar ist, wenn es nicht so ist, dass C2 von C1 aus in 2 noch T-Schritten erreichbar ist, dann hat der existenzielle Spieler keine Gewinnstrategie. Was für ein C er auch immer wählt, eine der beiden Erreichbarkeitsfragen wird nicht mit Ja beantwortet werden können. Und genau, ja, der universelle Spieler hat natürlich die Strategie, genau die auszuwählen, die eben nicht wahr ist. So, der Algorithmus ist korrekt und es ist auch klar, was der Zeitverbrauch. Nun, der Zeitverbrauch hängt natürlich von n und von t ab. Also sein maximaler Zeitverbrauch C1, C3 Konfigurationen des N. Also hier kommt das N natürlich rein. Ja. So. Nun, wenn T gleich 0 ist, ja, das zu prüfen, können wir natürlich in linearer Zeit bezüglich der Länge der Konfigurationen machen. Ja, müssen wir nur Gleichheit bzw. prüfen, ob eine Nachfolgekonfiguration von dem anderen ist. Ja, so, und wir haben für t größer 0 haben wir f nt ist gleich. Aber es muss gemacht werden. Ja, es muss eine Konfiguration erraten werden. Also, und dann muss gewählt werden. Ja, aber das Wählen ist ja einfach eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Ja, also das ist ein Bit-Wählen, das braucht also nicht viel Zeit. Und dann muss das, wird der Algorithmus auf das kleinere t aufgerufen. Ja, also dann haben wir f von nt minus 1. Ja, das heißt, bei jeder Iteration kommt ein Schritt o von sn hinzu. Das heißt, wir haben also t plus 1 o von sn. So, jetzt gilt ja n akzeptiert x, genau dann, wenn eine akzeptierende Konfiguration CA von der Input-Konfiguration C0x durch m in höchstens 2 hoch O von Sn Schritten erreichbar ist. damit folgt, also dies kann also durch einen alternierenden Algorithmus in Zeit O von Sn Quadrat entschieden werden. Das eine Sn kommt hier, das andere kommt hier. Also wenn man jetzt die alternierende Prozedur ausschreibt, heißt es natürlich, berechne die Input-Konfiguration C0, errate eine akzeptierende Konfiguration und rufe die alternierende Prozedur REACH für diese Konfigurationen mit dem geeigneten T mit O von Sn auf. Ja? So. Okay? Also, wir sehen, was hier eigentlich drinsteckt, ist nichts anderes als selbe Idee wie Satz von Savage, aber statt, dass man dieses Teilen des Problems in zwei Teilprobleme eben durch wiederverwendetes Platz löst, löst man es durch Parallelität. Sage, dass man von alternierender Zeit T zu D-Space T Quadrat kommt. So. Ich weiß. Wir haben also eine Sprache in dieser Komplexitätsklasse. Wird durch eine T-beschränkte alternierende Turing-Maschine M. So. Und wir haben auch die Aussage, dass es eine feste Konstante R gibt, so dass die Menge der unmittelbaren Nachfolgekonfigurationen höchstens R Elemente hat. Und alternierenden Türmaschinen haben ja mehrere Möglichkeiten, aber eine beschränkte Anzahl von Möglichkeiten eine unmittelbare Nachfolgekonfiguration zu wählen. So, jetzt wir wollen den deterministischen Algorithmus F ja berechnet zu jeder Konfiguration C in dem Berechnungsbaum TMX, ob der Unterbaum TC akzeptierend ist.
Ja, letztlich geht es ja, wenn ihr jetzt entscheiden wollt, ob die Turing-Maschine M einen gegebenen Input X akzeptiert, das heißt, ob X zu L gehört, darum, ob der Berechnungsbaum akzeptierend ist. Ja, und nach Definition lösen wir das eben induktiv, das heißt, wir jede Konfiguration zu dem entsprechenden Unterbaum lösen. Ja, und so die Information von den Blättern zu der Wurzel zurückziehen. Ja. So, ja, gut. Also in diesem Fall wird die Antwort 1 geben. Oder TC verwerfend. Und dann haben wir die Antwort 0. Also nur um die Schreibweise etwas abzuklären. Ja? Also Input ist auch eine Konfiguration C. Und zunächst prüft man einfach, ob C akzeptierend ist, gibt die Antwort 1. Wenn C verwerfend ist, die Antwort 0, ja, das sind trivialen Fälle. Wenn C existenziell ist, Idee ist jetzt, dass man die möglichen Nachfolgekonfigurationen durchgeht. Ja, das sind höchstens R Stück. Also berechne die i-te Nachfolgekonfiguration Ci. C. Man ruft die Prozedur F auf Ci auf. Nun, wenn wir eine gefunden haben, dass wir FCi gleich 1. Ja, also wenn wir von dort die Antwort 1 kriegen, dann können wir auch die Antwort 1 geben. Wenn wir die Schleife hier beendet haben und immer die Antwort 0 erhalten haben, dann können wir auch die Antwort 0 ausgeben. Ja, also die Idee ist jetzt einfach, nacheinander die Prozedur für die Unterkonfigurationen aufzurufen. Und ich meine, die Idee ist natürlich bekannt. Ja? Die Idee ist, wir wollen hier den Platz beschränken. Und wir können natürlich, also es interessiert uns ja hier nur die Antwort. Ja, also der Arbeitsplatz, den wir für das C1 verwendet haben, können wir natürlich wieder verwenden für C2, C3 und so weiter. Ja, das Einzige, was jeweils, was wir wissen müssen, ist, wie viele Konfigurationen wir bereits abgearbeitet haben. Ja, und dann brauchen wir hier im Arbeitsspeicher einfach diese Konfiguration CI. So, was fehlt jetzt noch? Ja, universell, aber das ist natürlich dual.
hier drunter. So. Wenn C universell ist, dann machen wir analog. Berechne die Nachfolgekonfiguration CI von C. Wenn wir einmal eins gefunden haben, das schon verwerfend ist, dann verwerfen wir auch. Wenn wir alle R durchgearbeitet haben, immer die Antwort verwerfen gekriegt, immer die Antwort wahr, also immer die Antwort 1 gekriegt haben, ja, dann wissen wir, dass auch C eine einen akzeptierenden Unterbaum definiert, weil alle Nachfolger akzeptierend sind. Und damit haben wir alle Fälle abgearbeitet. Ja? So, das ist jetzt ein deterministischer Algorithmus, ja, auch wieder als rekursive Prozedur beschrieben. Auch hier sollte klar sein, dass der Algorithmus korrekt ist. Ja? Also er simuliert letztlich das, was in dem Baum TMX passiert, wenn er, ohne dass der Baum von vornherein konstruiert würde. Ja? Der Input ist einfach eine Konfiguration, wir wissen nicht welche. Ja? Und es wird einfach überprüft, induktiv, ob der Baum, der Teilbaum, der hier dranhängt, ein akzeptierender Teilbaum.
Dann geguckt wird, hat eine Berechnung zu akzeptieren geführt. Ja? Das ist natürlich, sagen wir mal, nicht so ein ganz
befriedigendes Modell von Parallelität. Also es schöpft die Möglichkeiten von Parallelität natürlich nur auf eine sehr schwache Art aus. Ja, weil die Art, wie die Antworten all dieser vielen parallelen Berechnungen zu einer globalen Antwort zusammengefasst werden, sehr, sehr einfach ist. Es ist eine Frage, hat irgendeiner Erfolg gehabt? Ja? Und kannst du dich vorstellen, dass man Modelle von Parallelität betrachtet, wenn sie eben gegenüberstellt, was in einem Schaltkreis passiert, ja, dass die parallelen Abläufe auf kompliziertere und interessantere, mächtigere Art zusammengefasst werden zu einer globalen Antwort.
So. Was wir uns auch überlegen können, ist, wie wir denn dieses Zusammenfassen der Antwort der Antworten zu einer globalen Antwort definieren können hier. Ja? Also um zu sehen, wie können wir das verallgemeinern. Ja?
Nun, deshalb, das ist ja sinnvoll, sich zu fragen. Ja? Also zunächst mal haben wir Antworten hier ganz unten. Ja? Und was wir am Schluss haben möchten, ist eine globale Antwort. Also eine Antwort, die irgendwie
ja, was für den Input sagt. Ja.
So. Und die Frage ist also, wie diese Antwort hier von unten nach oben transportiert wird. Und das ist natürlich hier sehr einfach. Wir können uns ja für jeden Unterbaum, also für jeden Knoten, der Wurzel eines Unterbaums ist, fragen, wird denn von hier aus akzeptiert? Ja, also jeden Knoten können wir praktisch zuordnen und fragen, ist er akzeptierend oder nicht? Ja, also eine Konfiguration oder ein paar, sagen wir so. Sei C eine Konfiguration und TC der Unterbaum
mit dieser Wurzel.
Ja, dann können wir sagen, TC ist akzeptieren, wenn entweder C eine akzeptierende Endkonfiguration ist, ja, also wenn der Baum TC nur aus einem Knoten besteht, der selbst akzeptierend ist, ja, oder es existiert eine Nachfolgekonfiguration von C, so dass TC' akzeptierend ist. Ja. Und dann können wir natürlich sagen, M akzeptiert X genau dann, wenn der ganze Berechnungsbaum, was natürlich einfach der Unterbaum der Input-Konfiguration ist, wenn das akzeptierend ist. Ja, das wäre jetzt eine induktive Akzeptanzbedingung des Determinismus. Der nichtdeterministische Algorithmus ist alles trivial. Ja? Wir machen das jetzt etwas expliziter, deshalb können wir uns fragen, wie können wir das verallgemeinern? Ja, auf ein stärkeres Modell von Parallelität. Ja. So, und ich meine, natürlich gibt es Varianten. Ja? Also, statt dass man könnte ja Nichtdeterminismus ja auch völlig anders definieren. Ja? Nicht, es reicht, dass ein Erfolg hat, sondern alle müssen Erfolg haben. Ja? Das wäre ein universelles Konzept von Nichtdeterminismus im Gegenzug zu dem üblichen existenziellen Konzept. Ja? Also nicht, es muss eine Möglichkeit geben, richtig zu warten, sondern alle Möglichkeiten zu warten müssen richtig sein. Ja? Aber das ist natürlich nicht interessant, das ist völlig dual. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass es diese beiden Alternativen gibt, dann kann man die Alternativen natürlich kombinieren. Ja? Und genau das ist das, was man tut. Das heißt, dass man in gewissen Schritten eben existenziell sein will und in anderen universell. Ja? Und dazu muss man natürlich sagen, in welchen Schritten man existenziell sein will und welchen man universell sein will. Ja, das muss irgendwie fest. Natürlich könnte man einfach abwechseln. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Aber was eigentlich sinnvoller ist und üblicher ist, ist, dass man praktisch den Zustand, in dem die Maschine sich in der jeweiligen Konfiguration befindet, ja, dass man dem irgendeinen Label gibt, ja, existenziell oder universell, und das bestimmt dann, wie die Antworten kombiniert werden. Also, sagen wir, eine alternierende Turing-Maschine also das ist wie eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Zusätzlich vor, dass die Zustandsmenge Q ist aufgeteilt haben, also das soll alles disjunkt sein, ja? Also wir haben eine Partition der Zustandsmengen in vier Teilmengen, die existenziellen, die universellen, die akzeptierenden und die verwerfenden. So, und jetzt definiert man eben, also das führt dann natürlich wieder auf Berechnungsbau, ja? Bezüglich Berechnungsverhalten hat sich ja überhaupt nichts geändert.
Aber was wir jetzt ändern, ist diese Bedingung, was es heißen soll, dass M Input akzeptiert. Ja? Also gut, zunächst mal sagen wir wieder, M akzeptiert X, genau dann, wenn der Baum, also der Baum, der Unterbaum der Input-Konfiguration, wenn der akzeptierend ist. Ja, also das ist formal, aber diese Bedingung ist jetzt natürlich anders. TC ist akzeptierend, wenn. Nun, entweder ist C eine akzeptierende Endkonfiguration. Oder C ist eine existenzielle Konfiguration. Also ich sollte vielleicht hier hinzufügen. Das eine Konfiguration C heißt existenziell oder universell oder akzeptierend oder verwerfend, wenn ihr Zustand es ist. Ja? Also wir teilen die Zustände in vier verschiedene Klassen, damit teilen wir natürlich auch die Konfigurationen in vier verschiedene Klassen. Ja? Also zweite Bedingung. Oder C ist existenzielle Konfiguration und es existiert eine Nachfolgekonfiguration so dass der Baum akzeptierend ist. Oder, und jetzt kommt eben das Neue hinzu, C ist eine universelle Konfiguration und für alle unmittelbaren Nachfolgekonfigurationen gilt, der entsprechende Unterbau ist akzeptiert. Und das können wir anders definieren. Und wir betrachten ein Spiel auf den Berechnungsgraf. Die Spieler sind hier rein der existenzielle und der universelle Spieler. Der Startknoten ist die Wurzel. Ja. Und die Regeln sind folgende. Wenn C existenziell ist, dann wählt der existenzielle Spieler einen Nachfolgeknoten. Wenn C universell ist, dann wählt der universelle Spieler einen Nachfolgeknoten. Wenn C akzeptierend ist, dann hat der existenzielle Spieler gewonnen. Wenn C verwerfend ist, dann hat der universelle Spieler gewonnen. Ja, das sind ja die Endkonfigurationen dann. Und jetzt sagen wir, M akzeptiert X genau dann, wenn der existenzielle Spieler eine Gewinnstrategie hat. Für das Spiel auf dem Berechnungsbaum TX. So. Was ist nun ein nicht-deterministischer Algorithmus? Ein nicht-deterministischer Algorithmus ist ein alternierender Algorithmus, wo keine universellen Knoten vorkommen. Was ist ein nicht-deterministischer Algorithmus? Entspricht einem Ein-Personen-Spiel und ein alternierender Algorithmus einem Zwei-Personen-Spiel. Also bei einem nicht-deterministischen Algorithmus, also wie wir ihn kennen, ist es eben so, dass es bei jedem Punkt eben der existenzielle Spieler ist, der raten kann, wie es weitergeht, außer das Spiel ist schon zu Ende. Ja? Und das heißt, er kann sich da praktisch selbst nach eigenem Gutdünken einen Berechnungsfall erraten. Ja? Bei einem Zwei-Personen-Spiel ist seine Situation eben viel heikler. Ja? Weil ein gewisser Knoten nicht er derjenige ist, der bestimmt, wie es weitergeht, sondern der andere. Und seine Strategie muss eben für alle möglichen Wahlen des Gegners funktionieren. Ja? Das heißt also, ich meine, schon nicht-deterministische Algorithmen sind ja nicht Algorithmen im eigentlichen Sinn. Ja? Und umso mehr gilt das natürlich für alternierende Algorithmen. Ja? Das sind nicht Algorithmen so im direkten Sinn, sondern sind eben Spiele. Ja? Man hat eben einen Gegner. Und die Frage ist nach der Existenz einer Strategie, um den Gegner schlagen zu können. So. Nun. Nun, Komplexitätsklassen. Ja? So wie man deterministisch und nicht deterministisch hat, kann man jetzt natürlich Klassen, die alternierende Zeit für eine Komplexitätsfunktion d definieren. Ja? Natürlich, wenn Klasse aller Sprachen L ist die eine t-zeitbeschränkte alternierende Turing-Maschine, welche L entscheidet. Ja? Also natürlich genau die Inputs akzeptiert, die in L. Ja? Also die Definitionen sind völlig analog. Wir haben alternierende Klassen und Zeit. Ja, wir haben natürlich auch Klassen. Der analogen Definition schreibt man nicht hin, ja, und so weiter. Nun, es gibt noch zusätzliches Komplexitätsmaß.
ich mir nicht vor, ich schreibe das falsch. Ich schreibe es wurde das jetzt selbst schon 100 Jahre lang. Anzahl der Alternationen. Also zwischen existenziell und universellen Zuständen. Das können bei alternierenden Theorien verschieden nicht nur Zeit und Platz betrachten, sondern auch wie oft man zwischen existenziellen und universellen Zuständen wechselt. Denn diese Wechsel zwischen existenziellen und universellen Operationen sind natürlich genau das, was alternierende Algorithmen kompliziert macht. Wenn man das irgendwie einschränken kann, ist das gelegentlich hilfreich. Und man betrachtet dann etwa Klassen der Art. Die Alternation allein einzuschränken lohnt sich natürlich nicht. Was man aber gelegentlich betrachtet, besonders bei Entscheidungsverfahren für logische Theorien, ist, dass man simultan die Zeit und die Alternationen einschränkt. Da hat man eben zwei Komplexitätsklassen, T und A. Wäre dann eben die Menge aller Fragen. Es gibt also eine T zeitbeschränkte alternierende Turing-Maschine, welche L mit höchstens A von N Alternationen entscheidet. Wir werden das hier in der Vorlesung nicht weiter betrachten, aber es ist eine Klasse, die Sie eben gelegentlich antreffen werden, wenn Sie eine entscheidbare logische Theorie betrachten. Wahrscheinlich wissen Sie, dass die Pressburg-Arithmetik, dass die additive Theorie der natürlichen Zahlen entscheidbar ist. Die haben einige von Ihnen haben das schon gesehen. Ja? Also wenn man die einfach die, Sie wissen vielleicht, das ist nur eine Seitenbemerkung, ja? Also Sie wissen wohl, dass die Theorie erststufige Theorie der natürlichen Zahlen mit Addition oder Pflanzenzahlen mit Addition ist entscheidbar. Wenn Sie Addition und Multiplikation haben, also die volle Arithmetik, ist es unentscheidbar. Ja? Und wenn man jetzt die Komplexität davon betrachtet, ja? Und dann sieht man, dass die Komplexität schon ziemlich hoch ist. Ja? Und wenn man es genau festnageln will, also im Sinne eines Vollständigkeitsresultats, dann funktioniert das mit den konventionellen Zeichen- und Platzkomplexitätsklassen nicht. Ja? Also was man dann braucht, ist die Komplexität. Es ist vollständig für wir mal so. Also 2 hoch 2 hoch ein Polynom. Mit linear vielen Alternationen. Das liegt daran, dass wenn man solche Theorien entscheiden will, dann überlegt man sich ja, also da kann ich ja ziemlich viele Quantoren in einem solchen Satz haben. Und letztlich kann man zeigen, dass man den Bereich, über den die Quantoren laufen, auf eine solche Funktion beschränken kann und damit praktisch unmittelbaren alternierenden Algorithmus gibt, wo wenn ein Existenzquantor, also einfach der existenzielle Spieler die Zahl rät, beim Alpha-Quantor der universelle Spieler die Zahl rät, ja,
Also hat man so einen Algorithmus, der dessen Wechsel zwischen kleinsten, zwischen existenziellen und universellen Operationen beschränkt ist durch die Kontorenwechsel in der Formel. Aber das, was man eigentlich an Zeit machen muss, dann durch diese sehr stark wachsende Funktion beschränkt ist, die die Größe der Zahlen sagen festlegt, auf den Suchraum festlegt, den man suchen muss. Ja? Also das kommt so bei logischen Theorien kommt das vor. Ja? Wir werden uns jetzt aber auf diese Klassen hier konstruieren und insbesondere sind natürlich folgende Klassen wichtig. Alternierendes Logspace, alternierend Polynomialzeit, alternierend P-Space und so weiter. Ja? Also auch hier interessieren uns vor allem diese etwas gröberen Klassen. Frage ist jetzt, ja, wie verhalten sich diese Klassen mit den anderen Klassen, die wir kennen? Also was kann ich mit dem alternierenden Algorithmus entscheiden, wenn ich nur logarithmisch viel Platz habe? So. Mal zwei Beispiele zu betrachten. Ja? Nun, auch hier, wie bei deterministischen und nicht-deterministischen Algorithmen, präsentieren wir Algorithmen natürlich nicht dadurch, dass wir die Turingmaschine angeben. Ja? Aber wir sind uns überlegt, was heißt denn, ja, wie liegt man jetzt alternierende Algorithmen an? Ja, beim Nicht-Determinismus haben wir diesen Nicht-Determinismus dadurch jeweils beschrieben, dass man irgendwas gerade. Ja, nicht-deterministischer Vereinfachungsalgorithmus heißt, an jedem Punkt rate ich einen Nachfolger. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Operationen, das existenzielle Raten und das universelle Raten. Ja. Universelle Raten, um das zu unterscheiden, ein universelles Auswählen und existenzielles Raten. Ja. Und das wird dann so kombiniert. Ja? Also betrachten wir zunächst mal vielleicht die Beobachtung, was liefert uns ein alternierender Algorithmus, also das Konzept von alternierender Komplexität für QBF, quantifizierte Funktionalform. Ja? Wir wissen, deterministisch ist das P-Space vollständig. Ja? Alternierend kriegen wir das lineare Zeit. Und ja, der Algorithmus ist eigentlich sehr leicht. Ja, was ist der Input? Ja. So. Was war der Kern? Wenn man gezeigt hat, dass QBF
in P-Space ist. Ja? Über diesen expliziten Algorithmus angeben. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist eine alternierende Version des Evaluierungsalgorithmus, ja, der eine Formel und eine Interpretation der freien Variablen gekriegt hat. Ja, wir haben nicht direkt das Problem für geschlossene Formeln betrachtet, sondern wir haben, also im Algorithmus geht man natürlich zu Subformeln über, die dann nicht mehr geschlossen sind. Ja, das heißt, der Kern war eben dieser Evaluierungsalgorithmus gegeben, eine quantifizierte aussagenlogische Formel, eine Bewertung der freien Variablen. Man soll testen, ob die Interpretation die Formel wahr macht. Ja? Jetzt brauchen wir dafür eine alternierende Version. Ja? Die soll aber jetzt in Linearzeit laufen.
Ja, also nicht mehr exponentielle Zeit,
in Linearzeit. Ja? So. Also der Input ist natürlich einfach dieses Paar. Ja? Also von den freien. So. So. Vielleicht noch eine. Setzen wir der Einfachheit halber voraus, dass die Formel die Negationsnormalform ist, dass wir alle Negationen zu den Aussagenvariablen durchgeschoben haben. Sonst müssten wir unser Konzept von Alternierung noch ein bisschen erweitern, dass man so
ja, auch den Rollenwechsel ein. Ja? Aber es ist natürlich ganz leicht, wenn ich Ihnen eine beliebige Formel gebe, zunächst mal die Negationsnormalform überzuführen. Ja? Das kann man natürlich selbst in deterministischen Näherzeiten machen. So. Also, das müsst ihr betrachten.
Ja? Also wenn wir ein Literal haben, können wir einfach die Bewertung dieses Literals zurückgeben. Ja? So. Wenn wir eine Disjunktion haben, dann ist es der existenzielle Spieler dran, errät, ob wir die erste oder zweite Formel nehmen und dann wendet man den Algorithmus für die gewählte Formel an. Ja? Und es geht eine Disjunktion, also natürlich kann der existenzielle Spieler richtig raten. Wenn wir eine Konjunktion haben, ja, dann ist es ja der universelle Spieler, der sagt, welche Formel ausgewertet werden soll, ja, wenn es ihm gelingt, eine zu wählen, die auch falsch führt, dann hat er ja gewonnen und dann wird ihm dieser Algorithmus aufgerufen. Ja? So, jetzt haben wir die Situation, dass wir einen Existenzquantor haben, dann ist es der existenzielle Spieler, der eine Bewertung für x rät und dann wird der Evaluierungsalgorithmus aufgerufen für die Teilformel phi und für die Bewertung i erweitert von x gleich j und natürlich wieder duale Situation für einen Allquantor, dann ist es der universelle Spieler. Hier sollte immer der existenzielle Spieler Welt, der universelle Spieler Welt. Das heißt natürlich dasselbe, aber ist einfach entsprechender Sprachgebrauch, also unterschiedliches Wort, um die Operation anzudeuten. So, ja, das ist der ganze Algorithmus. Ja, für jede Teilform tritt genau, das ist einfach eine Auswahl, ja, ist genau einer dieser Fälle wird angewandt und dann wird sofort der Algorithmus selbst auf einer vereinfachten Formel wieder aufgerufen. Ja, natürlich mache ich das, kann ich das nur linear oft tun, dann bin ich bei einem Integral. Ja, also ist das ganz klar, dass das ein Linearzeit Algorithmus in Anführungszeichen ist. Ja? Und es ist auch ganz klar, dass der das Richtige tut. Ja? Ich meine, das sieht man sofort, wenn man, ich meine, das ist ja nichts anderes als die Spielsemantik von quantifizierten Formen einfach ausgeschrieben. Ja? Also, und das sagt Ihnen ja auch schon, dass alternierende Algorithmen natürlich immer dann, sagen wir, ein sehr bequemes Komplexitätsresultat liefern, wo wir es, sei es direkt mit einem Spiel was zu tun haben oder wo wir eine spieltheoretische Semantik haben. Ja? Ganz ähnlich funktioniert das natürlich, wenn Sie prädikatenlogische Formen auswerten wollen. Ja? Machen Sie genau gleich. Sagen Sie einfach, ja, wir haben das Auswertungsspiel, jetzt spielen wir mal, das ist ein alternierender Algorithmus. Ja? Anderes Beispiel wäre, also wenn Sie direkt das Problem von kombinatorischen Spielen betrachten. Betrachten wir etwa das Problem von kombinatorischen Spielen. Also das Beispiel. Nun wissen Sie noch, was das Problem Game ist. Ich kam im Maler vor. Ja? Also wir geben ein Spielgraph. Erinnern Sie sich noch, ja? Also Spielgraph, wir hatten Knoten, dessen Graph, dessen Knoten aufgeteilt ist, die Knoten von Spieler 0 und Spieler 1, wir haben die Kanten, die möglichen Züge angeben und Gewinnbedingung ist, wer stecken bleibt, nicht mehr weiterziehen kann, verliert. Ja? Und die Frage ist jetzt, wenn wir zusätzlich noch einen Knoten festlegen als Startknoten, hat Spieler 0 eine Gewinnstrategie für dieses Spiel G an V aus. So, ist es noch gut, Sie erinnern sich, was wussten wir über dieses Problem? Wissen Sie noch was darüber? Ja, nicht gezeigt, aber es ist P vollständig. Ja, es gehört auch zu Problemen, die vollständig sind für P. Kann man unter anderem dadurch zeigen, dass man das Gain im Wesentlichen, also bezüglich ganz einfacher Reduktionen, ganz ähnlich ist die Voransatz. Die Voransatz kann man auf Gain, Gain und Voransatz reduzieren. Ist vielleicht eine gute Info. Ja. So. Ja gut, das sind deterministische Resultate. Was man für alternierende Algorithmen sagen kann, es ist ein alternierender Logspace. Ja, wieso? Können Sie sich da einen Algorithmus vorstellen? Spielgraph? Noten? Frage ist, hat Spieler nur eine Gewinnstrategie? Was wäre ein alternierender Algorithmus? Jetzt denken Sie nicht die Turing-Maschinen zu nehmen, sondern einfach, ja, wie können Sie sich das vorstellen?
Ja, Sie raten ja, als wie Sie weiterspielen wollen, und dabei muss man zählen, dass Sie nicht mehr als eine Züge machen.
Ja, ganz auf einen Punkt bringen, man spielt einfach. Ja? Also, wir sagen jetzt, 0 ist der existenzielle Spieler, 1 ist der universelle Spieler, die sollen jetzt einfach spielen. Ja? Gut, Sie haben recht, man muss noch zählen, dass man nicht zu viele Züge macht, das geht einfach mit dazu. Ja? Damit man es terminiert. Ja, so. Aber im Wesentlichen ist es doch einfach, und es ist Logspace, wenn man eben nur wieder den Zähler im Kopf behalten muss, wo man gerade ist. Ja? Also das ist eigentlich
für solche Probleme sofort klar, dass es ein Logspace ist. Ja? Und es gibt eben eine große Klasse von Problemen, wo es sehr leicht ist, alternierende Algorithmen und damit eine alternierende Komplexitätssprache anzugeben. Ja? Typischerweise eben für Logikprobleme und Spielprobleme. Und es gibt aber auch andere Beispiele. Nun kann man natürlich einwenden. Ja, es mag ja ganz leicht sein, ein solches alternierendes Komplexitätsresultat sofort aus dem Problem abzulesen. Aber interessiert mich denn das? Ja, also ich meine, mich interessiert doch deterministische Komplexität letztlich. Ja? Und das ist natürlich ein ganz berechtigter Einwand, der aber nur noch eine Woche stichhaltig sein wird, weil wir dann eben wissen, dass diese Klasse hier das gleiche ist wie Polynomialzeit und dass man auch die anderen alternierenden Klassen mit deterministischen identifizieren kann. Ja. Also das heißt, in Wirklichkeit, wenn Sie ein alternierendes Komplexitätsresultat haben, haben Sie immer auch ein deterministisches. Ja. Also gut, was Sie nicht so leicht rauskriegen, ist die Linearzeit. Ja. Aber die Polynomialzeit, die kriegen Sie sofort raus aus diesem Algorithmus. Ja? Und das wird eben auch für andere Komplexitätslevel gelten. Und wenn Sie zeigen möchten, dass ein Problem in X-Time ist, dann können Sie zeigen, ein alternierter Algorithmus braucht nur polynomial viel Platz. Wenn Sie zeigen wollen, dass es in P-Space ist, dann ein alternierter Algorithmus braucht nur polynomial viel Zeit. Ja? Also es gibt diesen Korrespondenz zwischen deterministischen und alternierenden Algorithmen. Also, wollen wir diesen Algorithmus explizit hinschreiben? Das ist, glaube ich, nicht nötig. Ja? Also, das heißt, spiele das Spiel. Und zähle die Anzahl der Züge. Was ist unser Ziel? Wir zeigen zunächst mal,
bei Sn. Platz konstruierbar mit Sn Größe gleich n. Dann ist n Space S in Atomierenzeit S Quadrat. So, nicht mehr so viel Zeit. Ich mache jetzt keine Beweise. Ich sage Ihnen einfach die Sätze, die den Zusammenhang liefern und was das so an globalem Zusammenhang gibt, und wir machen die Beweise nächste Woche. Also das wichtig ist für den Moment, finde ich, dass man so das globale Bild hat. Also man kann N Space S und damit natürlich D Space S auf alternierende Zeit kriegen. Ja? So, dann gibt es die zweite Aussage, die uns sagt, wie eine technische Bedingung, T Platz konstruierbar, T n größer gleich n, dann ist die Klasse Zeit t in D-Space t Quadrat. Ja, was liefern uns diese beiden Sätze? Das sind Sätze, die so mit dem üblichen Muster bewiesen werden. Sie werden sehen, das ist nichts besonders Schwieriges. Ja. So. Nun. Folgerung ist natürlich jetzt die auf die Klassen, die uns vor allem interessieren. Ja. Also wir bezahlen für solche Übersetzungen von nicht-deterministischen bzw. deterministischen Klassen in alternierende, so einen quadratischen Overhead. Ja? Aber bezüglich Klassen wie AP-Time interessiert uns das natürlich überhaupt nicht. Wir haben jetzt, was alternierend Polynomialzeit ist, ist auch in deterministisch polynomialen Platz, also ist in P-Space und umgekehrt, was in P-Space ist, ist natürlich auch in NP-Space und damit in alternierend polynomialer Zeit. Ja? Also alternierend polynomialer Zeit ist das gleiche wie P-Space. Ja? Es war also kein Zufall, dass wir QBF hier einordnen konnten. Ja? So, und natürlich gilt das ebenso am höheren Level. Alternierend Exponentialzeit ist das gleiche wie exponentieller Platz. Also parallele Zeitkomplexität so grob ist sequentielle Platzkomplexität. Sie sequentiellen Algorithmen haben, dessen Platz Sie beschränken können, dann können Sie mit Hilfe dieses umfassenden Parallelismus, der von alternierenden Turing-Maschinen geliefert wird, eben ja, praktisch das alles ja, also in einem Zeitdurchlauf in gewissem Sinne erledigen. Ja.
So. Nun haben wir natürlich das zweite Thema. Ja, wir haben hier parallele Zeit, setzen wir mit sequenziell, also deterministischer Platzkomplexität in Beziehung. Was ist mit der parallelen Platzkomplexität? Ja, da hatten wir ja ein Beispiel von Logspace. Ja?
Natürlich ist zu erwarten, wenn wir alternierend Logspace haben, ja, also wenn Platz ist was Wiederverwendbares und dann noch Alternation. Ja, dass natürlich die Zeitkomplexität, die dynamische Zeitkomplexität höher sein muss als die
parallele Platzkomplexität. Ja, wir gehen also nicht wie hier. Letztlich, wenn wir von hier nach hier gehen, gehen wir einerseits von einer nicht wiederverwendbaren Ressource zu einer wiederverwendbaren, dafür von Parallelität zu Sequentialität. Ja, also in einer Richtung gewinnen wir in gewissem Sinn was, im anderen bezahlen wir was, und das hebt sich auf. Wenn wir von paralleler Platzkomplexität zu deterministischer Zeitkomplexität gehen, gehen wir in eine Richtung, wo wir ja, beides mal was bezahlen. Ja, von Platz zu Zeit und von Parallelität zu Sequentialität. Ja, entsprechend die Funktion natürlich wachsen. Hm? Was erhalten wir da? Nun, die Sätze lauten, und die sind dann auch vom Beweis her wirklich interessanter als die anderen. Zeit Tn größer gleich n und Zeit c irgendeine Konstante, dann ist d time t in a space c mal log t natürlich. Also wenn ich von deterministischer Zeit zu parallelem Platz gehe, bin ich exponentiell besser dran. Ja, also die Komplexitätsfunktion wird logarithmisch in der ursprünglichen Funktion. Und auch in der anderen Richtung. Also für s von n größer gleich log n haben wir können wir a space s durch exponentiell d Teil 2 hoch os beschränken. Ja? So. Also haben wir alternierend log space ist in P und P ist in alternierend Logspace. Und alternierend polynomialer Platz ist das gleiche wie Exponentialzeit. So. Das heißt, wenn wir die Komplexitätshierarchie betrachten, Logspace in P, nicht deterministisch, lassen wir jetzt mal weg, P-Space, X-Time, X-Space und so weiter, ja, dann haben wir für Alternierende dieselbe Hierarchie einfach einen Schritt nach rechts verschoben.
Teil ist alterniert polynomialer Platz, X-Space ist alterniert exponentiell zur Zeit und so weiter.
Das heißt, wir haben wirklich diese für die fundamentalen Komplexitätslevels diese enge Korrespondenz zwischen Parallelität und Determinismus.
Und das ist wirklich recht oft nützlich. Die ein Problem haben, ist natürlich gezeigt, dass es echt kein vollständig ist. Häufig ist es einfach, die Vollständigkeit hierin zu zeigen. Ja, wenn das Problem eine entsprechende Natur hat, die nah bei der Alternation ist, dann ist es häufig leichter, das zu zeigen als das. So, also was wir das nächste Mal jetzt überlegen müssen, ist diese vier Sätze zu beweisen. Die ersten beiden sind eher so Standardargumente, wie wir sie im Kapitel über, in den ersten beiden Kapiteln auch vorgefunden haben. Hier kommt dann eine wesentlich neue Idee.
Ja. Kann ich das noch weiter nach rechts verschieben? Ja,
ja klar, es geht. Also ich meine, das geht immer so weiter. Ja, Sie können ja X-Space, dann können Sie doppelt exponentielle Zeit, doppelt exponentieller Platz, dreifach exponentieller Platz und so weiter. Ja, das ist eine unendliche Hierarchie. Ja, und immer, Sie wissen immer so, wenn Sie das übernächste weitergehen, haben Sie auch echt was Größeres. Ja? So. Und genauso, es geht genauso weiter. Ja? Also, wenn in der Praxis kommt es, was vorkommt, ist, dass Sie ein Problem einordnen können in Exponentialzeit, gelegentlich in doppelt exponentielle Zeit oder dreifache. Ja, das kommt noch vor, ja, aber es dünnt dann schnell aus. Ja. Wenn es noch komplizierter wird, kann es werden. Was man gelegentlich zeigen kann, ein Problem ist, dass Sie in keinem solchen Level sind. Also, man nennt das dann nicht elementar. Ja, also, dass keine feste Anzahl von Iterationen der Exponentialfunktion ausreicht, sondern dass die Komplexität. So, der exponentielle Aufwand der Rechtsinputs auch wächst.
Ja. Ich meinte jetzt eigentlich, die Alternierenden sind nach rechts verschoben, meinst
du? Ja.
Und ob man das noch weiter nach rechts schieben kann?
Ah, Sie meinen so, praktisch, ist mir nicht bekannt. Ja. Also sowas, ein Konzept von noch stärkerer Parallelität, das dann zwei Level nach rechts verschoben.
Ja, genau.
Nee, das ist mir nicht bekannt. Ja, gut, also höre ich hier für den Moment auf und werde dann diese Argumente das nächste Mal nachlegen. Ja,